So, aber ich bin ja eigentlich an einem ganz anderen Thema. Ich bin beim Thema Ausbildung. Und vor zwei Wochen war ja ein hoher Staatsbesuch hier in der Schweiz. Der François Hollande, der französische Staatspräsident, die Schweiz besucht. Und er hat eigentlich einen Schwerpunkt gehabt. Er hat etwas feststellen oder untersuchen, dass die Schweizer absolut Weltmeister sind. Nicht das Bankgeheimnis. Das ist leider vorbei. Und auch nicht Steuerhinterziehung. Nein, es ist um die Ausbildung gegangen. Und beim Holland funktioniert es ja nicht so richtig. In Frankreich, wenn wir Frankreich vorwärts bringen, 25% von allen jungen Leuten, die unter 25 sind, haben keinen Job. In Italien sind es gar 44%, in Griechenland oder Spanien sogar 50% von allen jungen Leuten finden keinen Job. Und da will man natürlich wissen, wie macht man es? Und die Schweizer haben ja einen riesen Vorteil. Bei ihnen sind es nur 3,5% von allen Leuten, die unter 25-jährig sind, arbeitslos sind. Alle anderen haben einen Job. Das heisst, wir machen es besser als Frankreich oder Spanien oder Italien. Und darum ist der gute Staatspräsident von Frankreich hierher gekommen und hat geschaut, wie wir es machen. Er hat natürlich begriffen, Ausbildung ist alles entscheidend. Wenn wir in die Ausbildung investieren, dann machen wir es richtig. Und das hat vor ihm natürlich auch Jesus gewusst. 2000 Jahre vorher. Und was tut man, wenn man in Sachen Ausbildung, in Sachen Bildung irgendeinen neuen Weg einschlagen will? Eben, man geht entweder auf Staatsbesuch in der François Hollande oder man diskutiert stundenlang im Parlament oder aber man lässt irgendwelche Experten darüber hören und die machen Strategiepapier, hunderte von Seiten. Oder, viel besser, man macht es wie Jesus. Wir beten darüber. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, da glaube ich, habe ich gehört, alle zusammen Bebu irgendwo auf dem Platz, das ist ja tipptopp, da könnt ihr gerade mitlesen, auch kontrollieren, ob ich da nicht irgendeinen Mist erzähle. Im Lukas 6, die Verse 12 bis 26. Lukas 6, die Verse 12 bis 26. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Das fing ich ja wirklich sehr speziell. Wenn bist du bereit, eine ganze Nacht durchzubeten? Ich glaube, da müssen wirklich heftige Probleme in unserem Leben sein, damit wir eine ganze Nacht nonstop durchbeten. Und das zeigt eigentlich, welche Priorität Jesus eine Ausbildung setzt. Ein Ausbildungsverfahren und vor allem ein Bewerbungsverfahren. Es geht um die Auswahl von seinen Studenten, von seinen Schülern, von seinen Lehrlingen. Eine ganze Nacht betet er vorher. Und erst dann, was da kommt, geht es weiter in Vers 13. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, der ihm auch den Namen Petrus gab, dessen Brüder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man auch den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Also Jesus hat ja jede Menge Nachfolger gehabt, die nennt man auch Jünger, einfach Leute, die ihm nachgefolgt sind. Und immer wieder sporadisch ihm zugelassen hat, wenn er predigt hat. Und aus diesen Hunderten von Leuten wählt er jetzt 12 spezielle Leute. Man kann sagen, es ist der gleiche Begriff im Griechischen, aber es ist doch etwas Spezielles. 12 Schüler, 12 Studenten oder 12 Lehrlinge wählt er aus diesen Hunderten von Leuten. Und wenn wir im Markus-Evangelium schauen, dort wird es noch etwas deutlicher beschrieben. In Markus im Kapitel 3, die Vers 14 und 15, haben wir genau das Gleiche, was beschrieben wird, nur noch etwas mit anderen Worten. Markus 3, Vers 14 und 15. Und er bestimmte 12, die er Apostel nannte, jetzt haben wir es nochmal. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden. Warum? Damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Also hier haben wir das Ausbildungsprogramm 12 speziell auswählen, die sie ständig jetzt bei Jesus 3 Jahre lang bildet er sie aus, damit sie fähig sind, seine Botschaft weiterzugeben. Was hier Jesus gemacht hat, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber spätestens heute Morgen wird es euch bewusst werden, was Jesus hier nach einer intensiven Gebetsnacht gemacht hat, ist unbeschreiblich wirkungsvoll. Es ist unglaublich erfolgreich, was Jesus hier gemacht hat. Es ist der Schlüssel zur Weltevangelisation. Es hat die ganze Welt erreicht. Nun, wir wissen natürlich, dass Weltevangelisation, die Rettung von diesen Menschen, immer im Fokus von Gott war, auch im Alten Testament. Und dennoch gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen. Und ich zeige euch das mal kurz auf. Im Alten Testament kommt Gott und rief den Heid Abraham und sagt: Abraham, folg mir noch. Mit dir baue ich ein Riesenvolk. Durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Dann wissen wir, der Abraham hat 8 Kinder gehabt. Der Ismael von der Hagar, der Isaac von der Sarah und noch 6 andere Kinder von der Ketura. Mehrere Frauen, mehrere Kinder. Aber das Programm von Gott ist nur mit einem Kind wiedergezogen worden. Und zwar mit dem Isaac. Und der Isaac hat wieder 2 Kinder gehabt, Jakob und Esau. Und mit dem Jüngeren fährt Gott sein Programm weiter. Der Jakob, das wissen wir, hat 12 Söhne gehabt, aber nicht nur 12 Söhne, er hat auch noch Töchter gehabt. Dina zum Beispiel, die ich heisse. Und mit den Söhnen fährt er sein Programm weiter. Und wenn man das jetzt so anschaut, dann merkt man, es gibt immer wieder eine Einschränkung. Immer wieder eine Einschränkung. Und die Einschränkung ist familienbezogen, ist ethnisch. Das heisst, auch wenn am Schluss 12 Erzväter, wie man sie nennt, übrig geblieben sind, es ist und bleibt ein Familienunternehmen. Der Glaube an wahr lebendig Gott im Alten Testament ist eine relativ kleine Blutsverwandtschaft. Gottes Volk im Alten Testament war immer ein kleiner Player in dieser Welt. Zur Zeit von Jesus hat es etwa 4,5 Millionen Juden gegeben. Und am meisten Juden hat es kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben, etwa schätzt man dort 16 Millionen Juden. Das ist am allermeisten. Und mittlerweile haben wir etwa 13 Millionen Juden. Und wir wissen, dass der Erzväter etwas versprochen worden ist. Aus euch, aus dir, Abraham, aus deinen Nachkommen, mache ich ein Volk, das ist so gross, das ist so zahlreich wie die Sterne im Himmel. Und jetzt überlege ich mal. 4,5 Millionen oder selbst 13 Millionen Menschen mit Sternen im Himmel, ist das wirklich ein grosses Volk? Russland kann sagen, es ist ein grosses Volk, die haben 143 Millionen. Die Inder 1,2 Milliarden. China sogar noch 1,3 Milliarden. Das ist schon mal ein Volk. Und wenn man bedenkt, dass bei den Israeliten, bei den Juden, nur ein kleiner Rest wirklich Gott nachgefolgt ist, dann schrumpft es wirklich fast zu nichts mehr zusammen. Ganz, ganz ein mini kleines Familienunternehmen. Israel zwar den Auftrag hatte, im Alten Testament Gott bekannt zu machen, allen Völkern, sein Rettungsprogramm, aber was machen sie? Wo sie souverän waren, als Staat, eigenständig, haben sie sich ständig mit den heidnischen Religionen vermischt. So, das ist viel schlimmer als die Heiden selber. Und was sie nachher unterdrückt worden sind, in Gefangenschaft geführt worden sind, von den Assyrern, von den Babylonern, in die ganze Welt, unter die Völker vermischt worden. Dort ist das pure Gegenteil passiert. Man hat sich einfach abschotten. Und man hat gesagt, wir Juden, wir sind das Einzige, wir sind das Wahre, wir sind die von Gott auserwählten Leute. Und alle anderen, die sogenannten Goyim, haben wir sie verrechtlich genannt, Goyim, Völker, die sind höchstens gut genug für Feuerholz, für die Hölle. Das hat gar niemand dürfen zum Glauben kommen. Und in diese Abschottungspolitik, in diese Selbstgerechtigkeit, ins Aufrichten von ethnischen Schranken kommt Jesus und durchbricht mit seinem Missionskonzept.